Einen wunderschönen guten Tag. Ich spreche jetzt mit Barbara Schlemmer aus Hessen. Hallo erstmal.
Hallo.
Bei euch gibt es den Neubau der A49 bei Frankfurt-Main. Soll ein Tunnel gebaut werden, die A666, die kommt glaube ich aus Gießen, da ist ein Wald abgeholzt worden. Darum wird es jetzt aber nicht gehen. Wie ist der Stand der Dinge der A49 im Dannröderwald und angrenzenden Gebieten?
Ja, da geht es ja zu unserem großen Bedauern, geht es da zügig voran. Also es wird ja an allen Stellen der A49 zügig gebaut, auch bei jedem Wetter. Also wir hatten heute Schnee, heute Morgen beispielsweise. Und auch einiges an Schnee und trotzdem geht das da weiter. Also es wird kräftig Beton gemischt und es wird kräftig gebaut und es wird kräftig an allen Stellen Stadt Allendorf, quasi Herrenwald, dann Röderwald und auch Maulbacher Wald geht's voran, aber es gibt halt sehr viele Sachen, die offenbar nicht nach Plan laufen, sag ich mal, und wir entdecken halt auch ständig neue, in der Bauausführung neue Sachen, die so nicht erlaubt sind, unserer Meinung zufolge. Und von daher gibt es gerade einiges zu tun, was die A49 betrifft.
Was sind die Sachen, die nicht so gemacht werden, wie sie sein sollten, laut Bauausführungen? Kannst du
also
das näher beschreiben?
Wir dokumentieren im Wesentlichen Verstöße gegen das Wasserrecht. Man muss ja immer wieder in Erinnerung rufen, dass die A49 zwar Baurecht hat, aber unter der Bedingung, dass mit den Mitteln des deutschen Wasserrechts ja die Wasserrahmenrichtlinie eingehalten wird, die ja bei dem Verfahren nicht berücksichtigt wurde. Und da gibt's halt immer wieder Verstöße und die dokumentieren wir. Das ist beispielsweise, dass auf der Trasse im Wasserschutzgebiet, die geht ja durch die Wasserschutzzone 2 im Dannröderwald und dann auch 3, hier beispielsweise bei Maulbach und überall stehen beispielsweise riesige Seen von Baugrubenwasser. Das ist absolut nicht erlaubt und an der A5 quasi, Maulbach da hinten, da kommt also richtiges Baudreckwasser mit Beton, was da alles drin rumschwimmt, das leiten sie einfach in irgendwelche Bäche ab. Das wird also mit Rohrleitungen in irgendwelche Oberflächengewässer abgeleitet. Das ist absolut vollkommen verboten. Das dokumentieren wir halt alles. Das ist absolut aufwendig, das überhaupt zu finden, zu dokumentieren. Und dann haben wir das der Wasserbehörde mitgeteilt. Und im Moment bereiten wir auch aufgrund dieser Dinge eine Klage vor. Wir haben ja auch schon letztes Jahr einen Antrag auf Aufhebung der wasserrechtlichen Genehmigung oder Überprüfung gestellt beim Ministerium in Wiesbaden. Und der mein besonderer Freund Tarek Al-Wazir hat ja dann tatsächlich eine Überprüfung angeordnet und hat, aber das ist viel zu kurz gegriffen. Die prüfen jetzt nur die Abwässer der Autobahn auf Benzapyren, also ist ein krebserregender Stoff, der im Betrieb der Autobahn anfällt durch Abgas und Abrieb der Reifen. Und das ist ja für uns als Schutzgemeinschaft Ohmtal in dem Fall viel zu kurz gegriffen. Und deshalb bereiten wir da auch eine Klage vor, die eben darauf abzielt, dass man das ganze Wasserrecht überprüft. Und in unserer Wahrnehmung ist halt die Ausführung, also sie halten sich halt in der Ausführung nicht an das, was eben in der Planfeststellung alles gegeben ist. Beispielsweise sie betanken halt in der Wasserschutzzone 2 ihre LKW und es werden halt diese ganzen Schutzvorkehrungen oftmals nicht eingehalten.
Da hätte ja die Wasserschutzbehörde einen längeren Hebel und die könnte ja erstmal einen Baustopp verhängen, wenn solche gravierenden Mängel auftreten.
Also das ist halt das, was wir ja sagen, Tarek. Also wir hätte schon vor einem Jahr im Prinzip einen Baustopp verhängen müssen, um diese Sache erstmal zu klären, denn es passiert in der Bauausführung halt so viel an Verunreinigung und man muss ja halt einfach mal sagen, wenn der Dreck erst im Grundwasser ist, dann ist er halt drin, ja. Und wenn er während der Bauphase da eintritt, ist er halt drin. Und dann holt man das nachher halt nicht mehr raus. Und dass man da jetzt wartet und wartet und wartet, das halte ich halt für falsch. Und letztendlich hat er dann gehandelt letztes Jahr im Dezember, weil ja auch noch zwei Klagen von einem privaten Kläger anhängig sind in Leipzig, die sich auch beide, oder sind zwei Kläger vielleicht auch, also ich kenne einen. Und da weiß ich, dass es um das Wasserrecht geht. Und bei dem anderen geht es wohl auch ums Wasserrecht. Und der hat mich neulich angerufen und hat gesagt, also er hat die Klage eingereicht 2020 im Juli. Und dann hat Hessen sich bis letztes Jahr im November, also anderthalb Jahre, nicht dazu geäußert. Also sie haben keine Stellungnahme abgegeben. Und erst als dann in der Presse hier stand, dass eben ein Anwalt aus Berlin jetzt nochmal einen Antrag gestellt hat auf Überprüfung der wasserrechtlichen Genehmigung bei der Planfeststellungsbehörde, also es ist ja Tarek Al-Wazirs Haus in Wiesbaden, Verkehrsministerium, da haben sie dann angekündigt, dass sie jetzt eine Stellungnahme dann doch abgeben nach anderthalb Jahren, um dann aber anschließend einen Antrag zu stellen, dass man das Verfahren doch nochmal aussetzen könnte. Und dann hat aber das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gesagt, nix, jetzt wird nichts mehr ausgesetzt, das läuft jetzt weiter. Und deshalb hat dann scheinbar das Druck ausgeübt, sodass wir dann auch irgendwann mal, also unsere Schutzgemeinschaft dann auch mal irgendwann eine Antwort gekriegt hat auf den Antrag. Und das hat immerhin dazu geführt im Prinzip, dass sie jetzt die Entwässerung der Autobahn, wenn sie dann in Betrieb ist, neu berechnen. Angeblich haben sie da jetzt ein neues Merkblatt gefunden. Aber wie die Linke schon vor zwei Jahren oder 2020 im März hat die Linke bereits Hessen einen Gutachten in Auftrag gegeben von dem Büro Rico Consult in Marburg. Die haben damals schon gesagt, diese ganze Abwasserberechnung von der Autobahn stimmt hinten und vorne nicht. Und man hat ja auch Starkregenereignisse, hat man nicht geprüft und so weiter. Und da will ich nur mal einen Schmankerl für die Hörer sagen, steht also teilweise drin, oder Tarek Al-Wazir hat teilweise gesagt, bei Starkregen, das ist zwar nicht überprüft worden, aber wenn die Regenrückhaltebecken dann überfließen, das macht ja nicht so viel aus, da kommt man halt mit dem Tankwagen und fährt dann weg, das Wasser. Also ich meine, da ist man dann im Irrenhaus gelandet, denn wenn man sich mal überlegt, bei Starkregen, was sich im Ahrtal ereignet hat, ja, da fährt dann kein LKW mehr irgendwelche Wasseransammlungen weg. Das ist einfach nur zynisch. Und also das ist aus unserer Sicht, ist das wirklich ganz, ganz schlimm, wie die Behörde in Wiesbaden dort mauert und alles verzögert. Und für uns ist das rechtswidrig letztendlich.
Gut, jetzt kommen wir mal auf das Kleental zu sprechen. Das ist ja, das soll so eine Autobahnbrücke gebaut werden. Das ist Trinkwasserschutzgebiet, glaube ich, ja. Die Zone 1.
Das ist 2.
Die 2, wie sieht es jetzt gerade dort?
In der 1 dürfte man gar keine Autobahn bauen. Man darf eigentlich auch in der 2 keine Autobahn bauen, aber das haben sie halt irgendwie getrickst, dass das geklappt hat.
Ja. Wie sieht es gerade im Kleental aus? Ist da schon was gebaut? Wo ich das letzte Mal da war, gab es Ausbaggerungen wegen den Brückenpfeilern.
Also die Brückenpfeiler, die stehen schon und im Prinzip die Brücke ist zu 3/4, glaube ich, jetzt fertig. Also es war vor 4 Wochen vielleicht letztes Mal im Kleental, da war sie vielleicht zu 3/4 fertig. Und da ist im Prinzip das Schlimmste bereits angerichtet, das muss man einfach so sagen. Und ich weiß vom ZMW, also vom Zweckverband Mittelhessischer Wasserwerke, dass die auch wirklich zusätzliche Messstellen eingerichtet haben, dass die auch mehr Messungen machen als vorher und dass also noch keineswegs ausgestanden ist, dass das gut geht. Also der Geschäftsführer Schäfer, der immer von der Operation am offenen Herzen gesprochen hat, der ist ja jetzt im Ruhestand, aber der Nachfolger, der sagt, er schläft nicht besser, weil das kann jeden Tag schief gehen und das ist einfach ein Risiko in der gesamten Betriebszeit dieser Autobahn, dass man jetzt halt diese Pfeiler unten in diese Grundwasserkörper reingerammt hat, ja. Und allein irgendeine Havarie, man hat ja nicht mal ein Havariekonzept für die Wasserschutzzone 2 dort, eine Havarie, also was ja öfters mal passiert, dass so ein Tanklaster umfällt mit irgendwelchen Chemikalien, würde ja dazu führen, dass unmittelbar und sofort das Ganze in dem Wasser landen würde, also zumindest mal im Erdreich. Und das Problem ist auch im Dannenröder Wald, dass man teilweise nicht alles von der Strecke durch Ableitungen in Regenrückhaltebecken ableitet, sondern dass teilweise auch die Abwässer sozusagen in den Banketten dort direkt im Wald sozusagen versickern. Und wenn man dort halt einen Chemieunfall hat, versickert das da halt auch und wird halt nicht abgefahren. Und dann muss man halt gucken, wie schnell die Feuerwehr das dann aufnimmt mit Schaum oder so. Also das sind enorme Risiken und das Hauptrisiko ist halt jetzt auch schon geschaffen, indem man halt diese Brückenpfeiler halt jetzt durch den Lehm, durch diese schützenden Lehmschichten bereitet in den Grundwasserkörper gesetzt hat. Und das führt halt dazu, dass man jetzt auch schon ständig messen muss, dass man keine erhöhten Werte hat von irgendwelchen Sachen, die da nicht ins Wasser gehören.
Und wie sieht jetzt das mit den Anwohnern aus? Wo ich das letzte Mal war, da war es noch teilweise optimistisch, also im Kleental und angrenzenden Gebieten. Ich weiß jetzt nicht, wie sie alle heißen, kleine Gemeinden. Wie sieht jetzt dort aus? Bäuerinnen und Bauern haben ja auch große Proteste gefahren.
Also bei uns ist es jetzt so, dass die Leute sind im Wesentlichen resigniert. Also wir sind jetzt eine Gruppe halt von verschiedenen wir bestehen als Bündnis weiter für uns. Wir bestehen immer noch aus verschiedenen Gruppierungen, Schutzgemeinschaft, Obental, Kleental und so weiter. Ich würde sagen, das ist so ein harter Kern, der dran bleibt. Und einige wirklich engagierte Menschen aus der Bevölkerung, ohne die wird es auch gar nicht gehen, in Maulbach, in Homberg, insbesondere auch in Stadtallendorf. Also die beobachten, dokumentieren und arbeiten uns zu. Und aber sagen wir mal, das Gros der Bevölkerung, das schwankt so jetzt zwischen Resignation oder hoffentlich ist bald fertig oder wenn dann mal irgendwas wieder fertiggestellt ist oder wenn irgendwelche Belastungen kommen. Wir haben beispielsweise ja enorme Erdbewegungen immer noch. Also es hieß ja vor kurzem, es gibt noch 38.000 Tonnen Erde, die verfüllt irgendwo werden müssen in irgendwelche Steinbrüche. Und jetzt sind es plötzlich 400.000. Und in Freien Seen, das ist ein Ort hier in der Nähe, da hat jetzt der Bürgermeister plötzlich festgestellt, das hört ja gar nicht auf mit den Erdtransporten und die haben enorme Probleme mit Lärm durch die LKW. Und dann auch, das ist so ein Fachwerkort, dass eben einfach Schäden an den Fachwerkhäusern entstehen, weil halt diese LKW auch nicht wie vorgesehen mit 30, sondern teilweise mit 90 durch den Ort donnern und dann sich teilweise von den Häusern, eben gerade insbesondere den alten Fachwerkhäusern, da lösen sich Balken und der Lehm fängt an zu wackeln zwischen den Gewerken. Also die haben sich da total beschwert und da wurde in einer Sitzung, also da gab es dann auch eine Bürgerversammlung und da ist die Bauage erst gar nicht aufgetreten. Also die Bauage sollte ja, die Bauarbeitsgemeinschaft sollte ja dort Stellung nehmen zu den ganzen Vorgängen und die sind halt nicht erschienen. Und erschienen ist dann der Geschäftsführer der MHI, Mittelhessischen Hartsteinindustrie, das ist hier bei uns das Basaltwerk, die haben auch dort noch einen Basaltsteinbruch und da wird gerade die Erde reingefahren und der ist dann erschienen und hat gesagt, der hat das dann auch gesagt, also dass man viel mehr Erdaushub doch hat als gedacht, eben 400.000 Tonnen statt 38.000 Tonnen, das ist ja mal ein Riesenunterschied. Und da hat man halt auch wirklich dann Proteste in der Bevölkerung, aber die Leute resignieren, weil es kümmert sich keiner drum. Es ist jedem egal, was hier passiert, ja. Und die Etappe 2, die jetzt eröffnet worden ist letztes Jahr, also wo der Frankenhain-Tunnel ist, da gibt es auch schon erste Mitteilungen. Also jetzt hat mir der Bürgermeister von Gießen gesagt, die einen sagen, die hatten ja erwartet, sie kriegen weniger Lärm und weniger Verkehr und sagen, jetzt haben wir ja noch mehr Verkehr, als der zweite Streckenabschnitt freigegeben wurde, weil natürlich fliegen ja die Autos nicht auf die Autobahn, müssen ja da irgendwie hinfahren, also die haben einen höheren Zulauf an Verkehr und die anderen sagen, Hilfe, bei uns fährt jetzt gar keiner mehr durch, wir sind jetzt abgehängt, jetzt können wir auch unsere Geschäfte schließen, hier hält keiner mehr, hier kauft keiner beim Bäcker mehr ein Brötchen oder sonst was. Aber das war auch vorher klar, ja, es war klar, manche kriegen mehr Verkehr durch den Zulauf auf die Autobahn und manche werden abgehängt. Da fährt halt keiner mehr hin. Die können halt die Geschäfte anschließend zumachen. Aber das haben wir alles von vornherein gesagt. Und erst wenn aber das Kind im Brunnen liegt und die Leute stehen vor der Tatsache, was jetzt für ein Desaster für ihre Haustiere stattfindet, dann merken die das halt erst. Das ist für mich ehrlich gesagt ganz schwer nachzuvollziehen. Aber die meisten haben nicht genug Fantasie gehabt, sich vorzustellen, was es halt bedeutet, wenn die A49 gebaut ist.
Ich sag's mal so, wenn es die erste Autobahn wäre in Deutschland, dann würde ich das vielleicht auch noch verstehen, ja. Aber es gibt Unmengen Autobahnen. Wir haben das dichteste Verkehrsnetz in ganz Europa und es werden immer mehr Straßen gebaut. Bevor ich dir das Schlusswort gebe, muss ich noch sagen, Tariq Al-Wazir, Umweltminister unter anderem, ist
Verkehrsminister,
ist von der Grünpartei, was ja auch Bände spricht, damit die Leute oder die Menschen das irgendwie einordnen können. Jetzt würde ich dir gern das Schlusswort geben. wenn du eins hast. Vielleicht ein bisschen Optimismus verstreuen.
Wir bleiben ja dran, weil wir sehen halt, dass das sehr viele schon in der Bauausführung sehr viel Rechtsmängel das Ganze hat und noch ist sie nicht gebaut und sie haben auch technische Schwierigkeiten. Sie kriegen ja zum Beispiel die versetzten Strommasten die finden keinen festen Stand und so weiter. Also jetzt haben sie wieder einen Hangrutsch gehabt, der nicht an der A5 Umtaldreieck, der war auch nicht geplant. Da müssen sie den ganzen Hang befestigen. Übrigens bei der fertiggestellten Etappe in Frankenhain hatten sie auch einen Hang. Also da geht auch vieles nicht nach Plan. Und wenn man mit Leuten spricht, die dort arbeiten, dann sagen auch manche, wer hat die Autobahn in der Etappe geplant? Das ist technisch einfach Wahnsinn, das so zu machen. Und deshalb, wir haben da Ansatzpunkte und wir bereiten uns jetzt, unsere Klage ist fast fertig, die werden wir jetzt einreichen. Und wir sind optimistisch, dass wir damit Erfolge erzielen werden. Und deshalb werbe ich auch nochmal für Spenden an die Schutzgemeinschaft Ohmtal, beziehungsweise heißt genau Arbeitsgemeinschaft Schutz des Ohmtals. Erster Vorsitzender Reinhard Forst, der schon seit 42 Jahren im Prinzip in der Sache tätig ist. Und wenn man da auf die Homepage geht, kann man auch vieles von dem, was ich jetzt gesagt habe, nachlesen, wenn es einen interessiert. Und man findet dort eine IBAN. Und wir würden uns total freuen, wenn wir da weiter unterstützt werden, auch mit Spenden. Denn wir sind optimistisch, dass wir da noch was bewirken können.
Vielleicht kannst du kurz die Internetpräsenz, mit sich die Menschen informieren können, nicht nur über die IBAN, sondern auch über den Stand der Dinge. Natürlich auch über die IBAN mit der zahlreichen Spenden fließen.
Ich glaube, die Website heißt www.aktionsgemeinschaft zum Schutz des Ohmtals.de. Und da kann sich jeder eben, da steht alles ausführlich drin, da kann sich jeder über die Historie der A49, ich glaube, bis in ihre Wurzeln, das ging ja mit Unrecht schon los, dass man mit Rechtsbeugung dort begonnen hat. Also mir hat letztlich ein Behördenmitarbeiter höheren Ranges gesagt, Frau Schlemmer, die A49 ist von Beginn an eine Geschichte der Rechtsbeugung und der Rechtsverstöße. Und da haben wir jetzt auch einen wieder konkret, wo ich jetzt auch die Planfeststellungsbehörde wieder angeschrieben habe, mal zu erklären, was sie da eigentlich machen. Die greifen auch auf zum Beispiel, jetzt haben sie ein Kulturdenkmal, einen alten Damm zerstört, da durften sie gar nicht zugreifen, ist gar nicht planfestgestellt. Und wenn man das nicht zufälligerweise mitkriegen würde und mal nachfragen würde, die würden das einfach halt machen, ja. Also ich komme halt immer weiter zu dem Punkt, dass man sagt, ich weiß nicht, was da für Leute am Werk sind, Deges, Bauarge, ich bin jetzt mal hier vorsichtig, ja, aber mir fallen da paar Ausdrücke zu ein, die haben mit Rechtsstaat nichts mehr zu tun, ja. Und von daher, das ist alles dokumentiert auf dieser Homepage von Reinhard Forst und unserer Schutzgemeinschaft Ohmtal. Und glaube ich, wenn man schon eingibt, Schutzgemeinschaft Ohmtal, dann findet man, kommt man schon sofort auf die Homepage drauf.
Gut, da danke ich dir erstmal recht herzlich für das Interview und natürlich für deinen und für die Leute, die alle dran beteiligt sind, die Arbeit und für das vehemente Hinterfragen dieser Autobahn. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich, dass wir immer euer Ohr hier kriegen für unsere Sache. Das ist ja auch ganz prima.
Das ist ganz prima. Gut, dann Dankeschön und noch einen schönen Tag. Ne? Tschüss.
Auch. Danke. So,
jo, ich sprach mit Barbara Schlemmer zum Stand der Dinge der A49. Zwischen Kassel und Gießen ist diese Autobahn geplant, teilweise schon gebaut, teilweise schon in Betrieb.